Und ich denke, wenn wir an dem festhalten, dass wir einen Gott haben, der uns nicht im Stich lässt, sondern Wunder tut, auch heute und hier, und für dein Leben einen guten Plan hat, dann dürfen wir ihn wirklich anbeten und mit Freude und Dankbarkeit vor ihn kommen. Ich darf uns ganz herzlich grüßen zu unserer Predigtreihe aus dem ersten Petrusbrief. Wir sind schon etwas weitergekommen in den letzten Wochen. Und ich denke, auch wenn man in so einer Reihe ist und Gottes Wort erleben darf, dann sieht man manches Mal, wie das alles passt zueinander. Ja, genauso wie eine Taufe zur Erntedank passt. Also ich finde, das passt sehr gut, passt auch der erste Petrusbrief in unsere Zeit und an diesen Tag heute Morgen mit dazu. Es ging damals dieser Brief an so kleine Gemeinden, an Gemeinden, wo viele Rasems saßen. Die waren frisch getauft, neu bekehrt. Das war eine Gemeinde, wo noch keine zweite, dritte Generation da waren. Die kamen alle erst in den letzten Jahren zum Glauben. Und von daher kann das gar keine Theologie sein, die viel zu hoch ist. Und es kann auch nicht ein Wort Gottes sein, das man nicht begreifen oder verstehen kann, sondern Petrus hat es eben in seine Zeit reingeschrieben, für sich, für ihn, für seine Verständnisse, mit einfachen Worten, um den Menschen das Wort Gottes weiterzugeben, sie zu ermutigen. Und deshalb soll dieser Brief auch ein Gemeindeermutigungsbrief sein. Da war noch nicht viel da an Kultur, was Gemeinde heute so hat. Also wenn man so Gemeinden anschaut und denkt, boah, also in der Gemeinde, da könnte ich ja gar nicht sein. Sonst gab's noch gar nicht. Da gab's nur die Gemeinde. Und dann ist man dorthin gegangen und da gab's à la couleur, also nicht nur farblich, sondern auch kulturell. Und da muss man mal so ein bisschen gucken, hey, wo sind denn hier die Leitlinien? Wo kann man denn da auf einen gemeinsamen Nenner auch kommen? Wir stellen uns das immer so vor, die Briefe wurden in so russlanddeutsche Gemeinden geschickt oder so, wo alles schon ganz klar war. Ja, oder vielleicht dann auch so in die charismatische Ecke, ja, wo man so die von den Decken so ein bisschen runterholen müsste, um so wieder die Stühle zu bevölkern. Nee, das war nochmal eine ganz andere Kultur, in die dieser Brief hineinkam und Petrus sein Herz ausgeschüttet hat, um hier den Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft nahezubringen, den Glauben in ihnen zu stärken. Und da geht's heute auch nochmal darum, Ihnen zu zeigen, wer Sie sind und was Ihr Auftrag ist. Ja, und der Brief hat uns deutlich gemacht, und ich hole nochmal an der Stelle kurz aus, und ich empfehle auch, eine Bibel zur Hand zu nehmen und sie aufzuschlagen, weil man da dann immer viel mehr mitnehmen kann, als wenn man es einfach nur hört. Also bei uns sind auch Handys erlaubt, wenn sie ausgeschaltet sind, für die Bibel sie zu nutzen, um sie tatsächlich auch sinnvoll einzusetzen während einem Gottesdienst. Also mit dem Surfen kann man mal ja weglassen, aber die Bibel darauf ist eine sehr wertvolle Sache. Das heißt also, Petrus hat festgestellt, dass er und auch wir als Christen nicht so richtig in diese Welt reinpassen. Wir sind irgendwie von woanders her neu geprägt, neu geboren worden. Und hey, wenn du in eine andere Kultur kommst, wenn du irgendwo hineinkommst, dann musst du dich erstmal orientieren. Stimmt's? Ja, ganz bestimmt. Und es macht Sinn, sich da ein Stück weit mal zu orientieren. Sonst kann man in viele Fettnäpfchen treten. Und er sagt hier, ja, die Christen, die passen nicht so ganz in diese Welt rein und spricht sie ja auch mit Fremdlingen an. Wir sind Fremdlinge hier in dieser Welt, weil wir irgendwie nicht so richtig reinpassen. Auf der anderen Seite zeigt er aber ganz deutlich auf, hey, du bist von Gott geliebt, von dem, der die Himmel und die Erde gemacht hat, der über allem steht, bist du als einzelner Mensch gesehen und geliebt. Du bist nicht eine Ameise in irgendeinem Haufen drin, die man nicht erkennen kann und man mit dem Stock stochern müsste, wo ist sie überhaupt, sondern Gott hat jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Bei manchen hat er viel und bei manchen wenig zu tun, aber er kennt dich, möchte das zum Ausdruck bringen. Er sieht in dein Herz. Und wir sind heute im vierten Teil, in meiner Einteilung vom ersten Petrusbrief, und dürfen da einfach mal so in den Zusammenhang nochmal reingehen. Wir sind ab Kapitel 2 und wollen heute mal Vers 11 und 12 anschauen. Aber um diesen Zusammenhang nochmal gut zu verstehen, ging es davor um schwierige Zeiten, wo er gesagt hat, hey Leute, wenn es bei euch drüber und runter geht, er hätte heute gesagt, hey, auch in Corona gilt das Evangelium. Auch wenn alles anders ist in diesem Jahr, als wir es uns gedacht haben. Auch wenn deine Ernte vielleicht anders ausfällt, Gott ist unter Kontrolle. Er hat auch in schwierigen Zeiten die Sachen in der Hand. Und Petrus kennt es auch aus seinem eigenen Leben, als er side by side mit Jesus unterwegs war. Also das heißt auf Deutsch, side by side, stimmt's? Also Hand in Hand an seiner Seite Jesus erlebt hat, da hat er gemerkt, dass echt auch da Schwierigkeiten kamen. Da gab's Stürme, da gab's Kranke, da gab's Riesenherausforderungen, Wortgefechte. Jesus, da ging's bei Jesus selbst bis zur Steinigung. Auch diese Geschichten, das war nicht einfach nur, dass Jesus so mit seinen Jüngern durch die Lande gezogen sind und hatten sie mal Hunger und sagt, auch was möchtest du? Möchtest du einen Hamburger? Sollen wir zu McDonald's gehen oder wo auch immer? Sollen wir zum Burger King? Nee, das war nicht ganz so. Jesus hat damals auch Herausforderungen zugelassen und Petrus kannte das und schreibt auch den Gemeinden und auch bis heute uns, hey, Herausforderungen gehören mit zu meiner Nachfolge. Das heißt nicht, dass ihr gleich alle falsch seid. Das heißt nicht, dass die Gemeinde abgefallen ist, sondern dass sie sich neu an mich binden soll. Und darin diese Hoffnung, von der er auch spricht, nicht loslassen soll. Die Hoffnung, die uns an Jesus ketten soll und uns umso fester an ihn binden, wenn Herausforderungen da sind. Wollen wir das? Also ein paar. Und die anderen? Überlegen Sie es noch. Ich sage, es gibt keine bessere Kette, als an Jesus gebunden zu sein. Weil die macht dich wirklich frei. Alles andere macht dich, hindert dich an deiner Freiheit. Und dann spricht Petrus von dieser lebendigen Hoffnung. Viele klammern sich an tote Hoffnungen in ihrem Leben. Und Jesus gibt dir eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die über den Tod hinaus reicht, die auch in schwierigsten Zeiten dein Fundament sein darf und die nicht auf einmal anfängt wackeln, wie in den Erdbeben, die nicht einfach niederbrennen kann in den Waldbränden und die auch nicht durch irgendein Virus zersetzt wird und ausgeschaltet werden kann. Diese Hoffnung ist die lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Und in dieser Hoffnung, in diesem Erbe, das Jesus dir schenkt, über den Tod hinaus, über diesen Weg gibt es ein Deshalb von Petrus. Deshalb. Er setzt kein Deshalb hinter, hey, es geht dir doch gut genug, deshalb kannst du. Hey, du hast letzte Woche Gehaltserhöhung gekriegt, deshalb. Er macht es an dem Ewigen fest, an dem, was immer bleibt. Jesus ist für dich gestorben und auferstanden. Jesus gibt dir Hoffnung für dein Leben. Deshalb. Deshalb. Deshalb nennt er 5 Punkte, die wir unter keinen Umständen locker lassen sollen. Und da geht's ihm im ersten Punkt um Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet heute auf Deutsch vielleicht keine faule Kompromisse einzugehen. Nicht sagen, das und das. So wie wir es in der Welt sehen und auch so wie es uns gefällt zu leben, sondern sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben ausschließlich. Als zweiter Punkt, Ehrfurcht vor Gott. Und mir wurde es in dieser Woche neu bewusst. Diese Ehrfurcht vor Gott würde ich heute in unsere Zeit auch reinsprechen, in eine Gottvergessenheit zu fallen. Das kann ganz schnell passieren. Wir leben unser Leben, wir tun, was wir so wichtig finden und vergessen Gott in unserem Alltag, in unseren Herausforderungen, vielleicht auch in unseren Problemen, wobei er gerade da wartet. Das heißt auch, Ehrfurcht vor Gott zu haben, keine Gottvergessenheit. Dann die Liebe zu den Geschwistern, dass wir eben nicht auf Distanz gehen, dass wir uns nicht zurückziehen, nicht einkapseln, nicht warten, bis der andere kommt, sondern unser Leben so gestalten, dass wir vorbildlich sind, um auch den anderen das zu geben, was wir selber erwarten. Dass wir nicht mehr erwarten von anderen, als wir selber zu tun bereit wären. Dann die Lust an geistlichem Wachstum als 4. Punkt. Dass wir hungrig sind nach dieser Milch, hungrig nach seinem Wort, Natürlich gibt es Herausforderungen. Natürlich sagt sein Wort auch in vielen Bereichen, wo wir herausgefordert sind, da müssen wir dann mal durch. Aber wir dürfen auch in seinem Wort das lesen, was uns tröstet, was uns erbaut, was uns hilft und was uns schmeckt. Also ich weiß, dass ein Baby nicht alle Nahrung gleich gern isst. Ja, auch da gibt's schon Geschmäcker. Und da geht's jetzt nicht um die linke und die rechte Brust, sondern da geht's dann um die Nahrung, die danach kommt, wo man dann sagt, na ja, mag es vielleicht das Gläschen lieber als jenes. Und dann sieht dann schon Vorzüge. Und im Geistlichen gibt es auch Nahrung, wo dir vielleicht mal nicht so schmeckt und andere, auf die du dich richtig freust. Und beides gehört zu einer guten Ernährung mit dazu. Und der fünfte Punkt ist ein bewusstes Engagement in der Gemeinde. Ein ganzes Ja zu finden zu seinem Leib, zum Leib Christi, als lebendiger Stein. Wir haben es heute auch schon von Richard Krüger gehört, in seinem Statement zu Ernte Dank für uns, auch als Segen, dass wir bereit sind, uns hier einfügen zu lassen. Das ist für jeden in der Gemeinde wichtig. Und jetzt steigen wir ein in Vers 11. Da heißt es, ihr Lieben. Und wisst ihr, wenn man so anfängt, dann sieht man schon seine Haltung. Da heißt es nicht, hey, ihr da oder du da. Und ich glaube auch nicht, dass es einfach nur so eine Worthülse war, wie wir es vielleicht über unsere Briefe schreiben. Ja, liebe Petra, ja, oder lieber Felix oder lieber wie auch immer. Sondern er meinte das wirklich in diesem, ihr seid Geliebte, und zwar von mir und von Gott, ihr Lieben. Ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und an der Stelle kommt er mit zwei Punkten an. Das eine ist eine Warnung und das andere ist eine Empfehlung. In Vers 11 die Warnung, in Vers 12 dann die Empfehlung. Und zuerst kommt die Warnung, da sagt er, ihr Lieben, ihr Geliebte, hey, das ist deine Stellung vor Gott, so wie Gott dich sieht. Weil er seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, aus Liebe bist du ein Geliebter Gottes. Und dann bringt er einen zweiten Titel eigentlich rein und sagt eben, ein Fremdling oder auch Pilger, je nachdem, wie man das nennen möchte. Was ist so ein Fremdling? Wir kennen so in unserer Zeit heute Flüchtlinge. Denkt man, ja, Flüchtlinge, das sind vielleicht Fremdlinge. Hey, Petrus spricht die Gemeinde, er spricht heute Morgen dich an, Gottes Wort, als Fremdling. Sein Brief ist für dich heute Morgen eine Ansprache. Und er sagt, du Pilger, du Fremdling. Ein Fremdling ist jemand, der in diesem Land, wo er gerade ist, nicht das volle Recht hat. Es ist jemand, der auf einer Durchreise ist. Aber, und das finde ich das Coolste, ein Fremdling ist etwa jemand, der noch etwas anderes kennt. Wenn unsere Geschwister aus dem Iran hierher kommen, die können sagen, Alexander, ich kenne den Iran auch. Ich muss sagen, ich kenne den Iran nicht. Ich war da noch nie. Aber wenn irgendwo ein Fremdling auftaucht, dann kennt er noch was anderes. Und wenn du angesprochen wirst von Gott als Fremdling, dann bedeutet es, dass du etwas erlebt hast und du noch etwas anderes kennst. Nämlich, wisst ihr es? Gottesreich. Da, wo wir hinwollen. Wenn du hier auf der Erde gestrandet bist als jemand, der ein neues Reich, der ein neues Leben bekommen hat, dann bist du hier ein Fremdling geworden, aber du kennst noch ein anderes Reich. Und dort pilgerst du hin, da bist du auf dem Weg dahin. Und das ist doch genial. Das heißt auch, du hast noch eine andere Heimat vor Augen. Du siehst, es gibt noch etwas anderes als das, was wir hier vor Augen haben. Und diese Heimat hast du vor Augen. Wenn du hier auf der Erde angekommen bist, als ein Mensch, der noch nicht so weiß, hey, wo ist mein Ziel? Dann bietet dir heute Gott seinen Weg an, durch seinen Sohn Jesus Christus ein Himmelsbürger zu werden. In diese Herrschaft hineinzugehen. Ja, das würde bedeuten, dann hier ein Fremdling zu sein. Dann fühlt man sich ganz persönlich angesprochen. Hallo, ich bin hier ein Fremdling. Ja, aber das Beste ist, dass mir jemand eine Wohnung bereitet. In das Land, in das ich ziehe. Und einer, der pilgert, einer, der unterwegs ist, in der Regel. Also es gibt ja auch andere Leute, die sagen, der Weg ist das Ziel. Aber im Wort Gottes gibt es nicht nur einen Weg, sondern da gibt es auch ein Ziel. Und wer da unterwegs ist als Fremdling und als Pilger, der hat ein Ziel vor Augen. Wie genial ist das denn? Du weißt, wohin deine Reise geht. Du läufst nicht einfach nur so in den Tag rein, denkst, naja, mal schauen, was dieses Jahr bringt. Oh, 2020, das war aber eine Kiste. Hoffen wir, dass es 21 besser wird. Es ist noch was ganz anderes. Wenn wir wissen dürfen, dass wir Pilger sind, laufen wir auf den Himmel zu. Und Jesus bereitet alles dort vor. Ja, das ist zumindest mal die Überschrift und die Anrede oder auch der Titel, der hier uns ansprechen darf. Aber diese Grundvoraussetzung muss auch klar sein, damit dann die anderen Dinge auch passen. Das heißt, er spricht von Herausforderungen, die das Leben mit sich bringen. Ja, wir müssen uns auf eine Seite stellen, wo wir eben nicht nur das tun, was das Fleisch will, unsere fleischlichen Lüste nachzugehen. Und wir sehen, dass es da auch bei Petrus damals wohl einen Kampf gab. Er kannte den Unterschied zwischen dem Geistlichen und dem Fleischlichen, dem sichtbaren Menschen. Die Hülle, sage ich mal, dass der immer älter wird, also zumindest merke ich das bei mir, ja, wo man merkt vielleicht, das Herz kann schwächer werden oder vielleicht ist auch ja manches am Kopf, das sich verändert und du merkst, du kannst es nicht mehr so merken oder wie auch immer, dein Verstand lässt nach. So dieser Punkt des Gefühls auch, manches denkt man, wo ist nun diese Seele? Ist sie denn im Herzen? Manche haben mehr ein Bauchgefühl, manche mehr mit dem Herzen. Die anderen sagen, es ist doch im Verstand, im Kopf, der Intellekt. So, das ist alles so dieses noch Sichtbare. Das wird weniger. Aber es gibt den unsichtbaren Menschen. Das, was ewig hält, die Seele. Das, was nicht älter wird, sondern wo Gottes Wort sagt, es erneuert sich. Das finden wir 2. Korinther 4,16. Darum werden wir nicht müde, sondern werden auch unseren äußeren Mensch, während er verfällt, so werden wir doch von Tag zu Tag erneuert. Von Tag zu Tag sozusagen frisch gemacht. Immer wieder. Und diese Erklärungen sind wahrscheinlich jedem klar, dass er weiß, es gibt noch mehr als meinen Leib. Selbst Psychologen wissen das heute, dass es eine sehr komplexe Geschichte ist, auch körperlich und geistig, was den Menschen bewegt und das eine das andere auch immer mit beeinflusst. Das heißt, der äußere Mensch, wie ich es gerade gesagt habe, der so langsam zerfällt, auch krank werden kann, kaputt geht über den Kopf, über vielleicht auch das Herz, über auch die Augen, die schlechter werden, ja, auch vielleicht manches in den Händen, ein Tagwerk, man spürt mit Muskelkater, wenn man mal viel gemacht hat. Und wenn wir dann an unsere Täuflinge denken oder Rasem, der dann ins Taufbecken rein steigt und es dann die Verheißung gibt, der den neuen Menschen anzieht. Meine Brille hat er nicht, grau ist er auch noch nicht. Also was bräuchte er denn Neues, würden wir vielleicht denken. Aber es geht nicht um das Äußere, das zerfällt, sondern das Innere, das Gott in eine neue Schöpfung bringt. Der innere Mensch wird völlig neu durch die Wiedergeburt, durch das, was auch in der Taufe bezeugt wird, was in seinem Leben innen passiert ist. Ja, was heißt es, ein neues Herz zu bekommen? Deine Rebellion gegen Gott wird still. Du möchtest den Willen tun, du fragst nach dem Willen Gottes, du sagst, Herr, was ist dein Wille für mich? Du bekommst auch ein neues Herz, was heißt es? Dein größter Wunsch ist, Gott zu gefallen. Du liest in seinem Wort drin, was kann ich noch tun, Gott, um dich zu ehren? Um die Liebe, die du mir gegeben hast, dir wiederzugeben. Es interessiert dich. Hey, da ist dein Herz neu geworden. Da bleibt nichts mehr, wie es war. und auch die Augen. Ihr seht schon, ich brauche eine Brille, also so sehe ich euch genauso scharf wie so, aber hier finde ich dann nichts mehr. Und wenn ich jetzt in das Taufbecken mit reinspringen würde, würde das wahrscheinlich nicht besser werden. Aber wir werden geistlich Dinge sehen können, die wir vorher nicht gesehen haben. Dein innerer Mensch, der komplett erneuert wird, wird von Gott Dinge gezeigt bekommen, dass du sehend wirst. Und mit den Händen wirst du das tun wollen, was Gott gefällt. Das ist der innere, der neue Mensch. Und wir sehen, nun steckt ein neuer Mensch in einem alten Körper, in einer alten Hülle. Und da gibt es immer wieder Spannungen. Römer 7,15 heißt es, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich, was ich eigentlich hasse. So sagt es Paulus an die Römer. Und er weiß, dass in unserem Leben, trotz Taufe, trotz der völligen Erneuerung, immer wieder auch ein Kampf besteht. Und manches Mal ist es so, dass unser Körper in uns alte Sachen hervorbringt, wo wir gedacht haben, ich habe es schon unter den Füßen. Das gehört doch gar nicht mehr zu meinem heutigen Leben. Ich habe etwas gesagt, das wollte ich nicht sagen. Ich habe etwas getan, vielleicht aus Frust, vielleicht aus Zorn, vielleicht aus Resignation, wo du sagst, das gehört nicht mehr zu meinem Leben. Und trotzdem ist es passiert. Und hier wird eben gestritten. Und deshalb sagt auch Paulus in Römer 6, und da geht es auch gerade um die Taufe, Vers 3 und 4, dass unser Körper nicht dieser Sünde zur Verfügung gestellt werden soll. Da heißt, das sagt Paulus dann, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hey, es ist möglich, in diesem neuen Leben zu wandeln, aber die Versuchung ist nach wie vor eingebaut. Das heißt nicht, dass das alles einfach abfällt und weggeht, wie eine äußere Hülle. Das heißt, wir sind auch da nach wie vor herausgefordert. Und wenn wir an dieses alte Kinderlied denken, sei ein lebendiger Fisch, kennt es noch irgendjemand? Ja? Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wage es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Und wenn wir uns da so einen Fisch vorstellen, dann wissen wir, dass es auch was gibt? Den Angler. Und wenn du so deinen Strom hochschwimmst, auch dagegen, dann wird es nicht ausbleiben, dass da am Strand ein Angler steht, der dir den Wurm vorhält. Und in dem Punkt ist es ganz entscheidend, ob du schnappst oder dran vorbeischwimmst. Und die Entscheidung, die kannst du treffen durch dein neues Leben. Du hast die Möglichkeit zu sagen, nein, ich schnappe nicht zu. Aber wenn du zuschnappst, und das ist das, wovor Petrus warnt und Jesus auch seine Jünger immer wieder hineingeführt hat, es macht in erster Linie dich kaputt, weil Sünde zerstört den Menschen. Aber an der Stelle, wo wir uns heilig, der Heiligkeit hingeben, Gott hingeben, da werden wir erneuert und aufgebaut. Und das ist sein Ziel mit uns, mit dir und mit mir. Und dass Sünde dich kaputt macht, das hat David im Psalm 51 schon gesagt, wo er dann schreibt, Herr, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und dann sagt er, erfreue mich wieder neu. Wo Sünde in dein Leben kommt, da geht die Freude flöten. Da weißt du, es stimmt einfach etwas nicht mehr. Aber David kannte den Weg und uns ist er auch gegeben, neu zu Gott zurückzukommen, dass die Sünde eben nicht über dir herrscht. Denn wo die Sünde herrscht, da gebiert sie auch etwas. Aber nicht das neue Leben, sondern den Tod. Das heißt, in Jesus Christus dürfen wir zu einem neuen Leben geboren werden. Aber wenn wir in der Sünde beharren, werden wir in uns den Tod gebären. So viel an der Stelle. Und im zweiten Vers, das Positive, heißt es, und führt ein rechtschaffenes Leben. Also führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter nicht entlarven, sondern verleumden. Also die, die sagen, es stimmt eigentlich nicht. Eine Verleumdung ist nicht etwas, was passt, sondern was eigentlich nicht passt. sondern eure guten Werke sehen und Gott preisen an dem Tag der Heimsuchung. Und hier spricht Petrus auch nochmal an, dass es um ein Gericht gehen wird. Ein Gericht, das eben nicht zum Guten ausfällt für die, die zu Recht entlarvt wurden in den schlechten Werken. Aber für die, die verleumdet wurden, geht es gut aus. Jesus würde das an der Stelle vielleicht so sagen: Lass doch dein Licht leuchten unter den Menschen. Mit ganz einfachen Worten. Und da geht es nicht darum, zu beweisen, es ist ein schlechter Christ oder ein schlechter Leiter oder ein schlechter Pastor oder irgendetwas, sondern lebe dann treu deinen Glauben und halte fest an dem, was du in seinem Wort entdeckt hast für dein Leben, wo du weißt, das ist Segen und wo auch Schwierigkeiten, Herausforderungen kommen, dass du wissen darfst, ich halte dran fest. Denn es gibt an der Stelle eben zwei Möglichkeiten noch. Zum einen, wenn du so lebst, wie es Petrus uns hier empfiehlt, dann wirst du zum Lobpreis für andere. Denn am Tag an dieser Heimsuchung kann sein, dass es hier ist, dass jemand ein echtes Problem hatte und du ihm geholfen hast. Vielleicht durch ein Wort, eine Ermutigung, vielleicht ganz praktisch. Und Gott gelobt wird. Oder es kann sogar eben auch das jüngste Gericht am Ende der Zeit sein. Dass es heißt, hier war ein Ralf, hier war ein Manuel oder eine Eva oder wer auch immer, die hat mir geholfen. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Irgendwann wird es offenbar werden, auch dein Leben. Und nicht irgendwann, auch hier darfst du schon mit deinem Leben ein Zeuge sein für Jesus. Und ich finde es hammergenial, dass wir heute auch einen Täufling haben dürfen, einen Rasem, der hier bezeugt, auch vor uns, was er mit Jesus erlebt hat. Dass er sein Leben Jesus zur Verfügung gestellt hat und hier bezeugen möchte, vor dir, vor mir, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass er diese Sache festmacht. Es ist wie eine Hochzeit, die da stattfindet im geistlichen Bereich, eine Verbindung mit Jesus Christus einzugehen. Und ich bin stolz und dankbar an der Stelle, auch auf dich, weil du lange gewartet hast. Es war der Sonntag, an dem der Lockdown in Deutschland fiel, als wir seine Taufe vorbereitet haben. Und er hat bis heute gewartet